Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel Das Wunder der biblischen Prophetie vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet: Jesus Christus allein. Denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Unter dem Hauptthema Die endgültige Wiederherstellung Israels von Dr. Arnold Fruchtenbaum hören Sie heute den 3. Teil des Themas Die 4 Facetten der endgültigen Wiederherstellung Israels. Und zwar davon die prophetische Entfaltung der 2. Facette sowie die 3. Facette. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die prophetische Entfaltung. Ein Beispiel für die prophetische Entfaltung der Sammlung Israels zeigt uns der Prophet Jesaja. Wir lesen in Kapitel 11, Vers 11 bis Kapitel 12, Vers 6: Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den 4 Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim-Feind ist. Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in 7 Bäche zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Hier wird beschrieben, dass das Volk Israel in sein Land zurückgebracht wird als ein gläubiges Volk. Es glaubt an den Messias. Vergleichen Sie dazu Jesaja 12, die Verse 1 bis 2. In Jesaja 11, 11 bis 12 aber heißt es, dass es sich hierbei um die 2. weltweite Sammlung handelt. Manche behaupten, dass die 1. Sammlung bei der Rückkehr des jüdischen Volkes aus Babylon geschah. Aber das war keine Sammlung von den 4 Enden der Erde, sondern die Wanderung eines Volkes von einer Nation, nämlich von Babylon, zurück in eine andere, eben nach Judäa. Jesaja dagegen beschreibt 2 verschiedene weltweite Sammlungen. Die erste geschah in unserer Zeit und aus ihr ist der gegenwärtige Staat Israel entstanden. Ein ungläubiger Staat zur Vorbereitung auf das Gericht, welches das jüdische Volk zur nationalen Umkehr führen wird. Erst danach geschieht die 2. weltweite Sammlung, die sich an einem gläubigen Volk vollzieht und auf die dann der große Segen folgt. Ein weiteres Beispiel finden wir in Jesaja 27, die Verse 12 und 13. Zu der Zeit wird der Herr Ehren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens, und ihr Israeliten werdet aufgesammelt werden, einer nach dem anderen. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. In Vers 12 wird betont, dass die endgültige Sammlung des jüdischen Volkes das gesamte verheißene Land umfasst, denn es werden sowohl die nördliche als auch die südliche Grenze erwähnt. Aus Vers 13 geht hervor, dass diese Sammlung sich beim Ton einer lauten Posaune vollzieht und die Juden zurückkommen, um sich zur Anbetung Gottes an einem bestimmten Ort, nämlich in Jerusalem, zu versammeln. Wir wollen uns in diesem Zusammenhang auch Jesaja 43, die Verse 5 bis 7 ansehen. Dort spricht Gott: So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden: Gib her! Und zum Süden: Halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Auffallend ist hier die Verwendung der drei Wörter geschaffen, zubereitet und gemacht. Diese drei Begriffe kommen nur noch im ersten Buch Mose vor, und zwar dort, wo die ursprüngliche Schöpfung beschrieben wird. Warum werden diese drei Wörter hier im Buch Jesaja noch einmal verwendet? Weil das Wunder, das bei dieser weltweiten Sammlung des jüdischen Volkes geschieht, so groß ist, dass es auf der Ebene der ursprünglichen Schöpfung liegt. Der Prophet Jeremia vergleicht dieses Wunder ebenfalls mit einem besonderen Ereignis. Wir lesen in Jeremia 23, die Verse 7 bis 8. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Bei Jeremia bezieht sich der Vergleich auf den Exodus, den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Bis zum heutigen Tag ist der Exodus der Höhepunkt der jüdischen Geschichte. Wenn die Juden als ein gläubiges Volk in ihr Land zurückkehren, wird diese weltweite Sammlung zum neuen Höhepunkt der jüdischen Geschichte werden. Wir machen jetzt einen gedanklichen Sprung ins Neue Testament, und zwar ins Matthäusevangelium. Dort lesen wir in Kapitel 24 die Verse 29 bis 31: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. In den Versen 29 und 30 wird die Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit beschrieben. Der Hintergrund für Vers 31 ist der zuvor zitierte Text in Jesaja 27, die Verse 12 und 13. In diesem Fall sind die Auserwählten jüdische Menschen von den vier Enden der Erde. Die Art und Weise, wie dieses Ereignis bei Matthäus dargestellt wird, basiert auf dem Text in Jesaja 27. Die Parallelstelle finden wir in Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 27. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Der Hintergrund für diese Passage ist der Text in 5. Mose 30, die Verse 4 und 5. Dort lesen wir: Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Sowohl bei Markus als auch in der alttestamentlichen Parallelstelle wird darauf hingewiesen, dass das jüdische Volk von zwei verschiedenen Orten des Universums gesammelt wird. nämlich von den äußersten Teilen der Erde und den äußersten Enden des Himmels. Das ist der Fall, weil die endgültige Sammlung nämlich zwei Gruppen betreffen wird. Zum einen sind das diejenigen Juden, welche die Trübsalzeit überlebt haben. Sie werden von den vier Enden der Erde gesammelt werden. Zum anderen ist auch das auferstandene Israel betroffen, denn alle verstorbenen Israeliten, die gläubig waren, werden auferweckt und vom Himmel her gesammelt. Sowohl das Wiederauferweckte als auch das überlebende Israel werden also von dieser Sammlung betroffen sein. Die Wiederherstellung des Landes, die dritte Facette. Grundlage: der Bund mit Abraham. Diese Facette der endgültigen Wiederherstellung Israels basiert auf dem Bund mit Abraham, über den in 1. Mose 12 und den nachfolgenden Kapiteln berichtet wird. Dieser Bund ist in sich selbst wieder facettenreich und enthält verschiedene Aspekte und Verheißungen. Im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Landes geht es uns jedoch um einen ganz bestimmten Gesichtspunkt dieses Bundesschlusses, nämlich um die Frage, wem das Land gehört und wem diese Verheißung gilt. In 1. Mose 12, Vers 1 lesen wir: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Zu diesem Zeitpunkt lautet die Verheißung zunächst nur, dass Abraham das Land gezeigt wird. Nachdem er das Land betreten hat, wird das Versprechen Gottes ausgedehnt. In Vers 7 heißt es dann: Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. An diesem Punkt wird Abrahams Nachkommen das Land verheißen, aber von ihm selbst ist nicht die Rede. In 1. Mose 13, die Verse 1 bis 13, wird über die Trennung zwischen Abraham und seinem Neffen Lot berichtet. Lot hat den besseren Teil des Landes für sich beansprucht. Jetzt erfolgt eine weitere Ausweitung der Landesverheißung. In 1. Mose 13, die Verse 14 bis 17 lesen wir: Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum, mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Das Land wird jetzt nicht mehr nur der Nachkommenschaft Abrahams versprochen, sondern auch ihm persönlich. Zweimal heißt es: Dir werde ich das Land geben. In Vers 17 kommt die entscheidende Aussage: Abraham soll durch das ganze Land ziehen, weil es ihm ganz gehören wird, auch wenn Lot den besseren Teil für sich genommen hat. In 1. Mose 15 wird der abrahamitische Bund besiegelt. Hier gibt es sowohl einen Unterschied als auch eine Gemeinsamkeit in der Art und Weise, wie zur Zeit Abrahams Verträge abgeschlossen wurden. In dieser Zeit gab es verschiedene Arten von Verträgen. Manche wurden mit Handschlag geschlossen, andere mit einem Schuh, wieder andere mit Salz. Die wichtigsten Verträge aber wurden mit Blut besiegelt. In der Regel ging das so vor sich: Zwei Vertragsparteien erzielten miteinander eine Übereinstimmung und legten den Vertragsinhalt fest. Dann wurden ein oder mehrere Tiere genommen. Sie wurden getötet, ihr Blut wurde vergossen und sie wurden in zwei Teile geschnitten. Diese Hälften wurden in zwei Reihen hingelegt und die beiden Leute, die den Vertrag miteinander abgeschlossen hatten, gingen gemeinsam zwischen den Tierhälften hindurch. Dabei wurde ein an Bedingungen geknüpfter Bundesschluss vorgenommen, und zwar mit den folgenden Worten: Möge mein Blut vergossen werden, so wie das Blut der Tiere vergossen wurde, wenn ich die Bestimmungen des Vertrages nicht einhalte. Wenn eine der beiden Parteien später den Vertrag verletzte und deshalb ihr Leben verlor, war die andere Partei nicht mehr an die Bestimmungen des Vertrages gebunden. Ähnliches finden wir auch in 1. Mose 15. In den Versen 8 bis 11 lesen wir, wie Tiere geschlachtet, in Hälften geschnitten und in zwei Reihen auf den Boden gelegt werden. Dann aber kommt der Punkt, an dem sich der Unterschied zu anderen Verträgen zeigt. Gott und Abraham gehen nicht gemeinsam zwischen den Tierhälften hindurch. In Vers 12 wird Abraham in einen tiefen Schlaf versetzt. Es handelt sich dabei um einen visionären Schlaf, weil er dennoch wahrnimmt, was um ihn herum vor sich geht. In 1. Mose 15, die Verse 17 bis 18 lesen wir: Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Euphrat. Abraham ist nie zwischen den Tierhälften durchgegangen. Gott aber nimmt hier sichtbare Gestalt in Form der Schechina, der Herrlichkeit, an. Er allein bewegt sich zwischen den Tierhälften hindurch. Auf diese Weise wird dieser Bundesschluss bedingungslos gültig. Die Erfüllung hängt jetzt nur noch von einer Vertragspartei, nämlich von Gott allein, ab. Aus diesem Grund kann dieser Bundesschluss niemals nichtig werden, unabhängig davon, wie oft Abraham es versäumt, seinen Teil einzuhalten. Gleich im nächsten Kapitel wird über ein gravierendes Versagen Abrahams berichtet. Es spielt auch keine Rolle, wie oft seine Nachkommen versagen. Dieser Bundesschluss kann niemals annulliert werden, denn er ist von der Art her, wie er unterschrieben und besiegelt worden ist, bedingungslos gültig. Abraham hatte insgesamt 8 Söhne, aber Gott bestätigte nicht durch alle 8 diesen Vertrag, sondern er hat einen von ihnen ausgewählt, Isaak. In 1. Mose 26, die Verse 2 und 3 lesen wir: Da erschien ihm der Herr und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Hier bestätigt Gott den Bundesschluss ausschließlich gegenüber Isaak. Dieselbe Verheißung, die er bereits Abraham gegeben hat, gilt jetzt auch für Isaak. Isaak selbst sollte eines Tages das Land besitzen. Gott hat den Bundesschluss nicht an beiden Söhnen Isaaks bestätigt, sondern wieder nur an einem, und zwar an Jakob. In 1. Mose 28, Vers 13 lesen wir: Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Jakob hatte 12 Söhne, und diesmal bestätigte Gott den Bundesschluss an allen. In 1. Mose 49 wird darüber berichtet: Diese 12 Söhne, die zu den Stammvätern der 12 Stämme Israels wurden, haben damit in ihrer Geschichte und für ihre Nachkommen diese Verheißung erhalten. Die 3 Patriarchen sind gestorben. Sie selbst haben nur sehr wenig vom verheißenen Land besessen. Eine Begräbnishöhle und ein paar Brunnen, das war alles. Ihre Nachkommen haben zwar größere Teile in Besitz genommen, aber bis zum heutigen Tag hat das jüdische Volk noch nie das gesamte verheißene Land besessen und besiedelt. Die Landverheißung hat sich bis heute noch nicht erfüllt, weder für die Patriarchen noch für ihre Nachkommen. Der abrahamitische Bund aber ist die Basis für die Wiederherstellung des Landes. Die prophetische Entfaltung. Wir wollen herausfinden, welche weiteren Einzelheiten die Propheten diesem Bundesschluss hinzugefügt haben. Beginnen wir mit Hesekiel 11, Vers 17. Dort lesen wir: Darum sage, so spricht der Herr: Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Hesekiel beginnt mit der 2. Facette, nämlich mit Israels endgültiger Sammlung. Dann erwähnt er die 3. Facette: Ich will euch das Land Israel geben. Das bedeutet, dass das jüdische Volk erst zu diesem Zeitpunkt das gesamte Land Israel besitzen wird. Wir fahren fort mit unserer Betrachtung und wenden uns Hesekiel 28 zu. Durch die ganze Geschichte hindurch hat Israel nur einen Teil des Landes besessen. Es gab Zeiten der Sicherheit, aber auch viele Zeiten der Unsicherheit. Das zieht sich hin bis in die Gegenwart. Auch der heutige Staat Israel erlebt sichere und unsichere Zeiten. Aber es ist bemerkenswert, wie sich das in der Zukunft einmal ändern wird. In Hesekiel 28, die Verse 25 und 26 lesen wir: So spricht Gott der Herr: wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die sie zerstreut sind, so will ich an ihnen vor den Augen der Heiden zeigen, dass ich heilig bin. Und sie sollen wohnen in ihrem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, und sollen darin sicher wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Ja, sicher sollen sie wohnen, wenn ich das Gericht ergehen lasse über alle ihre Feinde rings um sie her. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Vers 25 setzt nochmals ein mit der zweiten Facette, nämlich Israels endgültiger Sammlung. Dann folgt die dritte Facette, die Sammlung in das Land hinein und dessen Besitz. Auch hier liegt die Betonung darauf, dass Israel im gesamten verheißenen Land leben und erst dann endgültig die ersehnte Sicherheit eintreten wird. Diese Sicherheit stützt sich nicht auf die israelische Armee, sondern darauf, dass Israel seinen Messias Jesus Christus gefunden hat und jetzt seinen persönlichen Schutz genießt. Ein weiterer Text zu diesem Thema ist Matthäus 22, die Verse 23 bis 33. Hier geht es um das Gespräch Jesu mit einer Gruppe von Sadduzäern. Es gab eine ganze Reihe theologischer Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen der Sadduzäer und der Pharisäer. Einer von ihnen bezog sich auf den Glauben an die Auferstehung. Die Pharisäer glaubten, dass es eine Totenauferweckung geben würde, die Sadduzäer nicht. Letztere stellten den Pharisäern gerne spitzfindige Fragen, um sie zu widerlegen. Im oben erwähnten Abschnitt versuchen sie wieder, eine dieser Fragen an den Mann zu bringen, in diesem Fall bei Jesus. Sie kamen zu ihm und sagten zu ihm: »Wir haben ein theologisches Problem, vielleicht kannst du es lösen.« Es war einmal ein Ehepaar, das hatte 7 Söhne. Der älteste Sohn hatte diese eine Frau geheiratet, starb aber ohne Kinder. In Übereinstimmung mit dem mosaischen Gesetz hat der zweite Sohn dieselbe Frau geheiratet und ist ebenfalls ohne Kinder verstorben. Nun, ebenfalls in Übereinstimmung mit dem mosaischen Gesetz hat der dritte Bruder sie geheiratet. Das gleiche Schicksal hat ihn ereilt. Er ist ohne Kinder gestorben. Am Ende ist es dann so gekommen, dass von diesen 7 Brüdern alle gestorben sind, alle mit dieser Frau verheiratet waren und keiner Kinder hatte. Und dann stirbt auch sie eines Tages. Hier ist das theologische Problem. Wessen Frau wird sie bei der Auferstehung sein? Die Sadduzäer glaubten zwar nicht an die Auferstehung, aber sie stellten trotzdem diese Frage. Wenn die Sadduzäer mir diese Frage gestellt hätten, hätte ich ihnen eine andere Antwort gegeben als Jesus. Ich hätte eine polizeiliche Untersuchung veranlasst, um herauszufinden, warum diese Leute alle so schnell sterben, nachdem sie diese eine Frau geheiratet haben. Jesus hat diesen Teil des Problems jedoch außer Acht gelassen. Er tut jedoch etwas Bemerkenswertes. Es gibt im Alten Testament 3 klassische Texte, welche die Auferstehung belegen. Daniel 12, Vers 2, Jesaja 26, Vers 19 und Hiob 19, die Verse 25 und 26. Jesus zitiert diese Texte jedoch nicht, und zwar aus folgendem Grund. Es gab noch einen weiteren Unterschied zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Die Pharisäer glaubten, dass man verbindliche Lehrsätze von jedem beliebigen Teil der Heiligen Schrift ableiten könne, vom Gesetz, von den Propheten und von den Schriften. Die Sadduzäer dagegen behaupteten, das sei nicht möglich. Jeder verbindliche Lehrsatz müsse vielmehr seine Grundlage in den 5 Büchern Mose haben. Es sei zwar möglich, die anderen Teile der hebräischen Bibel, die Schriften und die Propheten zu verwenden, um diese Grundsätze aus den 5 Büchern Mose zu illustrieren, aber es sei nicht zulässig, neue Lehrsätze davon abzuleiten. Den Pharisäern hätte es genügt, wenn Jesus aus Daniel, Hosea oder Hiob zitiert hätte, aber die Sadduzäer hätten das nicht akzeptiert. Was tut Jesus stattdessen? Er zitiert aus 2. Mose 3, Vers 6: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dies ist ein Satz aus dem abrahamitischen Bund. Wo in diesem Bund mit Abraham hat Gott eine Auferstehung der Toten verheißen? Die Begründung findet sich im folgenden Prinzip: Wenn Gott einer bestimmten Einzelperson eine Verheißung gibt und diese Einzelperson stirbt, bevor die Verheißung sich erfüllt, dann ist Gott verpflichtet, genau diese Person wieder zum Leben zu erwecken und sein Versprechen an ihr zu erfüllen. Nicht nur muss jede Verheißung Gottes überhaupt erfüllt werden, sondern sie muss auch für deren Empfänger eintreffen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gott bereits verschiedene Verheißungen in Bezug auf Isaak ausgesprochen, die aber noch nicht in Erfüllung gegangen waren. Dieses Prinzip gilt auch für Abraham. In Hebräer 11, Vers 17 lesen wir: Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Warum wusste Abraham das denn? Gott hatte ihm das nicht direkt gesagt, als er ihm den Befehl gab, Isaak zu opfern. Abraham wusste aber, dass Gott seine Verheißungen und Bundesschlüsse einhält. Da die Verheißungen, die Gott dem Isaak gegeben hatte, noch nicht erfüllt waren, würde Gott ihn wieder von den Toten auferwecken müssen. An dieser Stelle sollten wir uns nochmals darauf besinnen, dass die Landesverheißungen allen drei Patriarchen gegeben worden waren. Allen drei Männern hatte Gott nämlich gesagt, er werde ihnen und ihren Nachkommen dieses Land geben. Alle drei sind aber gestorben und besaßen so gut wie nichts von diesem Land. Wie wird Gott an ihnen seine Verheißung erfüllen? Er muss sie wieder zum Leben erwecken und sie ins Land hineinbringen. Deshalb heißt es in Matthäus 8, Vers 11: Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Im messianischen Reich werden die Menschen kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen, und sie werden dort Gemeinschaft haben mit Abraham, Isaak und Jakob. Denn dann werden sie im verheißenen Land leben, und zwar genau dort. Das ist die dritte Facette, die Wiederherstellung des Landes, die auf dem mit Abraham geschlossenen Bund beruht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben unter dem Hauptthema Die endgültige Wiederherstellung Israels von Dr. Arnold Fruchtenbaum den dritten Teil des Themas Die vier Facetten der endgültigen Wiederherstellung Israels. Und zwar davon die prophetische Entfaltung der zweiten Facette sowie die dritte Facette. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044-952-1414. Ich wiederhole, 044-952-1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.